Heute hören Sie den Vortrag Lesbisches Altwerden in gemeinschaftlichen Wohnprojekten – solidarisch, vielfältig und bunt – von Dr. Astrid Osterland aus Berlin. Sie ist Sozialwissenschaftlerin, Supervisorin und Uraltfeministin. Sie lebt im Frauenwohnprojekt Beginenhof in Berlin-Kreuzberg und ist aktiv in der SAFO-Stiftung. Und sie hat diesen Vortrag am 22. März bei uns im KOFRA gehalten. Sie schreibt: Was das Altwerden betrifft, bin ich naturgemäß teilnehmende Beobachterin meines Alterns. So beobachte ich unter anderem voller Erstaunen, dass das Wort Autonomie für mich einen völlig neuen Beiklang bekommen hat. War sie, die Autonomie, in den jungen Jahren meines feministischen Aufbruchs die kämpferische Chiffre für die persönliche Unabhängigkeit? Stichwort: Selbst ist die Frau und die Lesbe erst recht. So geht es nun in den späten Jahren um das Bewahren des persönlichen Spielraums, trotz zunehmender Einschränkungen. Hinzu kommt die Ahnung, dass es fürs lange Leben neben der Autonomie noch etwas anderes braucht. Ich meine das Netzwerk der Einbindung, kostbarer denn je, wenn der Bewegungsradius geringer und der Geist auch nicht flotter wird. Das heißt, dass wir gerade in den prekären Lagen des Alterns tragfähige Solidarnetze brauchen, um uns gegenseitig zu unterstützen, die altersgemäßen Krisen und Krankheiten zu meistern, die Regie über das eigene Leben zu bewahren und nicht zu vergessen, die Freuden und spannenden Seiten des Lebens zu teilen. Kurzum, lebendig zu leben. Und das mit dem Mang, wie die Berlinerin sagen würde. Aber so leicht ist es ja immer nicht. Und Astrid Osterland berichtet, was es braucht, damit ein Wohnprojekt oder allgemein ein Projekt gut funktionieren kann und vor allem eben gut kommuniziert miteinander.
Ich bin die Astrid und schon seit 17, 18, 20 Jahren bin ich zugange unterwegs in dem, was man vielleicht so gemeinschaftliche Wohnprojektszene nennen könnte. Dazu gehört selbstorganisierte Menschen, die selbstorganisiert sich zusammentun, um ein gemeinschaftliches Wohnprojekt auf die Beine zu stellen und da selbst dann ganz toll ihr Leben und möglichst auch noch ihr Älterwerden zu verbringen. So, auf diesem Hintergrund habe ich mal irgendwann ein Buch geschrieben über die erste Frauen-Alten-WG, die es meines Wissens in Deutschland gab, jedenfalls als Selbstorganisierte, nämlich das Buch Nicht allein, nicht ins Heim, Alternative, wir waren 68er, sind es nach wie vor, Alten-WG haben wir das genannt. Das nennen wir inzwischen Altenhausgemeinschaft. In einem wunderschönen Villa in Göttingen, es zogen 11 Frauen ein, die in ihrem Leben das gemeinschaftliche Wohnen vor allen Dingen eigentlich mit Uschi Obermeier in Verbindung gebracht haben, dass da eben die irren Sachen stattfinden in so Kommunen oder sowas. Und diese alten Damen zogen nun in eine Villa und probten das gemeinschaftliche Leben. Und eines Tages sagten sie zu mir: Mensch Astrid, Sie sind doch, also ich habe unten gearbeitet in dem Verein, der das aufgebaut hat, Sie sind doch hier Sozialwissenschaftlerin, können Sie nicht mal über unser Leben schreiben? Das, was die Zeitungen schreiben, ist ja nur die halbe Wahrheit. Und so kam ich mit dem Leben von Menschen in Berührung, die gesagt haben, wir wollen uns zusammentun, wir möchten gemeinschaftlich alt werden und das natürlich gut. Inzwischen bin ich überzeugte Täterin sozusagen in Sachen gemeinschaftlichem Wohnen. Allerdings, vorausgesetzt das, Pünktchen, Ausrufezeichen. Gemeinschaftlich wohnen, wunderbar, vorausgesetzt das. Und da ich ja nur in Rente bin und meinem Leben Sinn geben möchte, seid ihr sozusagen jetzt die Zeugin meiner Sinngebung, indem ich nämlich mir gesagt habe, mir selber die Auftrag erteilt habe, ich versuche mal, all das, was ich zum gemeinschaftlichen Wohnen theoretisch weiß, was ich jetzt aus meiner eigenen Erfahrung weiß, erzähle ich gleich. Und was ich noch in meiner Eigenschaft als Supervisorin über Gruppenprozesse und so weiter weiß, das versuche ich mal immer wieder mal zusammenzufassen nach dem Motto, viele gehen mit großen Hoffnungen ein Projekt, was ist daraus geworden? Hat sich das Glück eingestellt oder nicht? Dazu gibt es übrigens in Sachen Frauenwohnprojekte gibt es ein ganz tolles Buch, das ich nur allen empfehlen kann. Das haben zwei Frauen geschrieben, die zwar nicht selbst gemeinschaftlich wohnen, aber sehr viel Ahnung davon haben in Interviews und so weiter. Diesen Auftrag, also jetzt erstmal noch als Hintergrund, ich weiß ja nicht, wie weit ihr überhaupt schon Bescheid wisst. Ich wohne in einem Wohnprojekt, der heißt Beginenhof, ist ein Frauen-Lesben-Wohnprojekt, da zu dem Thema, sage ich ja gleich was. Wunderschön gebaut, wir haben 10 Jahre gebraucht, um dieses Haus aufzubauen. Und sind dort inzwischen 53 Frauen und circa 10 Lesben. Und weil ich ja nun selber eine bin, beobachte ich, dass Lesbenleben auch nochmal bevorzugt in diesen Projekten. Und frage mich immer wieder, wie geht es uns denn eigentlich? Den Lesben spitzt, ne? In diesen vielen gemischten Projekten, die es ja inzwischen in Sachen gemeinschaftlichem Wohnen gibt. Wie geht's uns da eigentlich? Darüber habe ich ein Referat gemacht. Die frohe Botschaft lautet, auch wenn eine jetzt die totale Müdigkeit überkommt, es ist alles schriftlich fixiert. Ich werde das jetzt nicht vortragen direkt. Ich möchte mit euch ins Gespräch kommen. Aber ich werde natürlich all das versuchen, rein einzubringen, was ich da zum Thema Lesben in gemischten Wohnprojekten im Augenblick zu sagen habe. Ich selber wohne in diesem Haus seit 10 Jahren. Wir feiern demnächst 10-jähriges Jubiläum. Und wie gesagt, ich bin Überzeugungstäterin in dieser Angelegenheit, aber eben vorausgesetzt das. Gleichzeitig arbeite ich, das Angenehme mit dem Nützlichen zu verbinden, arbeite ich bei der SAFO Frauenwohnstiftung. Ihr hört schon, Wohnen, das Wohnen lässt mich nicht los. Der Spruch, wohnst du noch oder lebst du schon, habe ich mir sehr zu eigen gemacht. Ich arbeite bei der SAFO Frauenwohnstiftung, deren vornehme Aufgabe es ist, Wohnraum und kommunikative Räume für Lesben zu fördern, zu erhalten und vor allen Dingen Wohnprojekte zu verwalten und gegebenenfalls neu zu bauen. Also das Wohnen ist mir auch in dieser Angelegenheit ein großes Anliegen, weil ich der festen Überzeugung bin, je älter wir werden, und ihr seid auch nicht gerade unter 20, wenn ich das richtig sehe, je älter wir werden, desto wichtiger ist, ein Solidarnetz nenne ich das immer, ein Solidarnetz, auf das ich mich verlassen kann, auch wenn der Kreislauf mal durcheinander gerät und ich in einer Schräglage bin oder wenn Not an der Frau ist oder was auch immer. Aber natürlich nicht nur, sondern wie ich sage, auch immer die schönen Seiten des Lebens miteinander zu teilen und da habe ich, Göttin sei Dank, reichhaltige Erfahrungen. Ich rede gerne über die Frage, wie kann ich ein solches Projekt auf die Beine stellen? Was kommt da auf mich zu? Muss ich, wenn ich gemeinschaftlich wohne, jeden Tag mit meiner Nachbarin eine Tasse Kaffee trinken, bevor ich überhaupt das Haus verlassen darf? All solche, ihr kennt das, Fragen gibt es. Ich unterscheide. Hier am Anfang stand 0. Da ist meine Vision von einem gemeinschaftlichen Wohnprojekt. Zwischen der Hardware eines solchen Unternehmens und der Software. Die Hardware ist, und dazu kann ich hier zu München gar nichts sagen, da habt ihr berufenere Münder, die Hardware ist, wo ist Grundboden, wer baut, wie wird das finanziert und so weiter. Die Rechtskonstruktion, Genossenschaft, wir in Berlin sind ein seltenes Modell von gemeinschaftlichem Wohnen, eine Wohnungseigentümerinnengemeinschaft. Verstehst du? Das ist was anderes als Genossenschaft und auch was anderes als du bist Mieterin einer Wohnungsbaugesellschaft. Mit wem ihr euch da zusammentut hier in München, sagt, ich kann ich nichts zu sagen, kenne ich mich nicht aus. Ich begleite aber gegenwärtig zum Beispiel, dass möglicherweise das erste Lesbenwohnprojekt in Berlin mit 50 Wohneinheiten. Wohnprojekt in Berlin mit gegenwärtig in Berlin unser aller. Das ist gegenwärtig in Berlin unser allergrößter Wunsch. Da geht es natürlich auch um die Hardware, wie finanzieren wir das und so weiter, will ich jetzt nicht im Einzelnen drauf eingehen. Also es gibt die Hardware, es gibt die Software. Für die Hardware braucht ihr Expertinnen, Experten. Keine von den hier Anwesenden ist vermutlich jemals darauf eingerichtet, das Projektmanagement eines größeren Projektes, das ungefähr 18 Millionen umfasst, zu managen. Das ist zum Beispiel unser Projekt in Berlin gerade. Deswegen dann bei Zeiten Experten zu Rate ziehen, Expertinnen, es gibt sie auch in München. Ich bleibe jetzt mal bei der sogenannten Software. Lebensqualität im Wohnprojekt ist Beziehungsqualität. Und da verweise ich immer sehr gerne darauf, im Grunde geht es in größeren Projekten genauso zu wie in der Liebe. Und da sollen wir ja alle Expertinnen sein, egal wen wir lieben. Im Grunde geht es dort genauso zu. Auch in der Liebe gibt es nicht Harmonie zum Nulltarif. Nicht umsonst heißt es ja Beziehungsarbeit. Und das gibt es natürlich erst recht in großen Projekten. Also all die, die glauben, ich ziehe in ein Projekt, dann bin ich harmonisch mit all meinen lieben Freundinnen zusammen. Ihr seht schon. Weil wir doch alle das Gleiche wollen. Weil wir doch alle in die gleiche Richtung wollen. Die Richtung, das mag sein, aber wie wir von Berlin nach Rom kommen, da gibt es unter Umständen sehr unterschiedliche Vorstellungen und mit welchem Vehikel das sein soll und wie teuer das sein soll. Das heißt, es geht eines in aller schärfster, ich kann es gar nicht immer mehr genug betonen, in aller schärfster Schärfe zu realisieren, wenn Menschen sich zusammentun und gemeinsam ein Projekt auf die Beine stellen, dann ist eines vorprogrammiert, so sicher wie das Amen in der Kirche, nämlich Konflikte, Interessensunterschiede. Sagen wir erstmal Interessensunterschiede. Bei uns im Hof, wir waren gerade eingezogen, es war der schöne März, praktisch jetzt um diese Jahreszeit, da waren wir ungefähr seit 3 Monaten im Haus, da hatten wir einen Konflikt am Hacken, der bis heute, 10 Jahre später, immer noch die Gemeinde ein Stück weit spaltet. Banal genug, es ging um die Frage, die auch jedes Projekt, das in irgendeiner Weise baut, garantiert am Hacken hat. Es hat Baumängel gegeben bei uns. Gehörige Baumängel, da waren, ich weiß nicht was, schief, das Tor lief nicht und pipapo. Da muss was getan werden. Die Frage tauchte auf, brauchen wir dafür einen Rechtsanwalt? Keine von uns hat von Bau irgendeine Ahnung. Über diese Frage, mit oder ohne Rechtsanwalt, eine vermeintlich sachliche Frage, man hätte Pro und Contra und so weiter diskutieren können, mitnichten. In rasender Geschwindigkeit, ein Torpedo ist langsam dagegen, in rasender Geschwindigkeit gingen die Wellen der Erregung so hoch, Pro und Contra, dass am Ende oder in der Mitte dieses Prozesses nach mehreren Wochen gar keine mehr wusste, was der Stand der Dinge überhaupt ist, aber sie wussten ganz genau, mit wem sie ab sofort nicht mehr reden. Nämlich mit der Pro-Rechtsanwaltgruppe, soweit ich zur anderen Gruppe gehört, und umgekehrt. Das ist nicht untypisch. In der Konfliktdynamik, jedes Lehrbuch der Konfliktdynamik, sind wir Seite für Seite durchgegangen, bis es dann zum kalten Konflikt, das nennt man dann kalte Konflikte, die sehen dann so aus, nun reden sie gar nicht mehr miteinander. Überhaupt nicht mehr. Gar nicht mehr. Und wenn überhaupt. Ich, Idiotin, ich, Naivling, obwohl ich eigentlich wissen müsste, glaubte am Anfang, weil ich ja gar keinen Rechtsanwalt brauchte, meine Wohnung war in Ordnung, zwischen den Leuten zu vermitteln. Ich bin Bestandteil des Systems und da waren meine Ratschläge immer ja nicht gefragt, egal wie. Das passiert, so eine Konfliktdynamik passiert, solange die meisten von uns haben nicht mehr im Repertoire, wenn es auf hart geht, nämlich immer mehr ihre Meinung zu vertreten und immer nachhaltiger, gegebenenfalls immer aggressiver. Und das ist vergebliche Liebesmühe. Es ist wie in der Beziehung, wenn das Paar streitet, jetzt kann es noch so lange streiten, es gibt irgendwann einen Punkt, es ist sinnlos, alle Argumente sind ausgetauscht. Es wäre jetzt ratsam, sich hinzusetzen und sagen, jetzt machen wir mal eine Pause und dann reden wir in Ruhe weiter. Das wissen wir im günstigsten Falle, und ihr wisst, wenn es hochgeht, wissen wir im günstigsten Falle persönlich, aber nur eine ganze Gruppe, das ist wie so ein Tanker, den jetzt wieder in die richtige Richtung zu legen, ist ganz, ganz, ganz schwierig. Wir haben einen großen Fehler gemacht. Wir haben die Konflikte um dieses Thema alle mit Mail ausgetragen, sodass, egal ob du wolltest oder nicht, du warst involviert. Und jetzt kommt eine frohe Botschaft, die ich auch in meinem reichenhaltigen Erfahrungsleben mitbekommen habe. Nicht nur Individuen, auch Gruppen sind lernfähig. Frauen sind lernfähig, auch wenn sie erstmal Scheiße bauen. Und Gruppen auch. Und ergo hat sich der Gemeinde dann doch dargestellt, so geht es nicht weiter. Und da haben wir als erstes abgestellt, dass solche Themen im allgemeinen Mailverkehr verhandelt werden, weil du bist sofort involviert. Wenn du merkst, deine Freundin, die will da in die andere Richtung, und du bist immer, ab sofort hieß die Devise, wenn ich ein Problem, einen Konflikt habe, dann spreche ich mit der Betroffenen, meiner Konfliktpartnerin, und verbreite das nicht über Mail. Das mussten wir auch erstmal lernen, ne? Der erste Schritt ist ja häufig so, es kommen Interessierte zusammen. Also wenn ihr zum Beispiel so eine Idee habt, im Allgemeinen sage ich immer, annonciert es, wir möchten ein Projekt aufbauen, und dann sitzt da eine Runde von hochinteressierten, hochmotivierten Menschen, die sagen, gemeinschaftlich wohnen, was Tolles, intergenerationell, das toppt alles, und sind besten Willens, hier alles harmonisch miteinander zu verhandeln. Und schwuppdiwupp sagt der eine, na, ich will nicht da wohnen, nie und nimmer. Und bei mir kommt ganz und gar nicht das. Na, und schon gibt es Interessendifferenzen. Und schon gibt es das, was üblich ist. Es setzt sich in einer Art sozial-darwinistischem Prinzip, setzen sich die durch, die am besten powern, am besten reden können. Und dann, ich vergleiche so eine Gruppe immer mit einem Orchester. Ihr wisst, wenn es eine Sinfonie oder irgendwas ist, dann ist es nicht gut, wenn die Pauke gleichzeitig schlägt, wenn der Triangel gerade seinen Einsatz hat. Ne? Da hört man den Triangel nicht mehr, wenn die Pauke dazwischen schlägt. Also geht es bei so einem Unternehmen, wir wollen etwas gemeinsam aufbauen, darin die Kompetenzen der Einzelnen abzurufen, und nicht jede kann Triangel spielen und nicht jede auch die Violine oder irgend sowas, aber jede kann etwas. Und das, was sie kann, in einzubringen ins wichtige Projekt. Und dann muss es Strukturen geben. So banal es klingt, aber es fängt damit an, dass immer nur eine redet. Ihr glaubt gar nicht, wie groß der Sog ist, wenn die Gruppe miteinander redet, weil die den schaffen, und ich auch noch, und wir, ich, und die reden sich das dazwischen. Und dann ist genau das in 0, nichts entstanden, eine Gruppenstruktur, wo sich die durchsetzen, die, und ich gehöre zu denen, ich bin da nie, habe da nie drunter gelitten erstmal, die sich durchsetzen können, die rhetorisch gut sind, die vielleicht auch vom Inhalt, die sich mehr beschäftigt haben, und schwuppdiwupp habt ihr schon so eine Art Spaltung in der Gruppe, wo die ab dann sagen, da komme ich eh nicht mehr zwischen und so weiter und so weiter. Das heißt, es braucht den Aufbau einer Kommunikationskultur, und da sage ich mir, denke ich mal, die einfachste Regel ist, sprich möglichst so, wie du auch angesprochen werden willst. Es gibt viele, viele Gesprächsblockierer bei uns auf dem Jourfix, wir treffen uns einmal im Monat, da spricht, nennen wir sie jetzt Lilo, fiktiver Name, Lilo spricht, dann gehen die Augen rollen, gehen oben. Man ahnt schon, Lilo hat hier keinen guten Stich, wenn sie was sagt, weil alle angeblich ja nur schon wissen, was Lilo gerade zu sagen hat. Wir haben Unterbrechungen. Wir haben alle subtilen Formen der Botschaft, was du hier gerade sagst, ist nicht so wichtig. Wichtiger ist, was ich zu sagen habe. All das vermittelt sich in 0, nichts auf subtile Form, und jede, und das ist Gruppenprozess, jede, die in der Gruppe sitzt, hat die völlig unausgesprochene Frage, mehr oder weniger bewusst, welchen Platz habe ich hier in der Gruppe? Es gibt eine Struktur, die besagt, es gibt Tagesordnungspunkte, die werden 8 Tage vorher verschickt, jede kann einreichen, die Tagesordnungspunkte werden abgearbeitet, es gibt eine Moderatorin, die im Wesentlichen erstmal die Meldungen entgegennimmt, und es gibt die ausgesprochene Devise, keine unterbricht die andere, jede, wir hören zu. In meiner anderen Gruppe, in meiner Bewohnerinnengruppe, wo ich jetzt sehr prophylaktisch arbeite, mit denen arbeite ich schon, bevor die überhaupt eingezogen sind und die Konflikte da haben wir unser sogenanntes Rutchen. Das kann was anderes sein, es ist ein kleines Stoffwesen, das wir Rutchen genannt haben, und nur die Rutchen in der Hand hat, darf reden. Wenn ich Rutchen habe, dann, das gibt dem Sprechen eine gewisse Ruhe und Struktur. Und diese Dynamik, alle reden durcheinander und erst recht, wenn sie der Meinung sind, was das Gegenüber da eben gesagt haben, das ist bodenlos, furchtbar, dann glaubt ja jede erstmal, das ist eine unglückliche Kultur, da haben wir von Anfang an für gesorgt, das klappt im Wesen. Deswegen aber arbeite ich inzwischen prophylaktisch sozusagen. Die Gruppe der zukünftigen Bewohnerinnen, seit 2 Jahren begleite ich deren Weg ins Wohnprojekt. Unter anderem auch, um hier schon in den vergleichsweise ruhigen Gewässern der Konfliktdynamik eben jene Strukturen zu lernen und auch zu spüren, wie gut es tut, wenn ich zuhöre und hören kann, was mein Gegenüber sagt und nicht einmal schon wieder dazwischen redet. Um diese Kultur aufzubauen, im Wissen darum, sobald das wirklich spruchreif wird, dann geht das los mit den Konflikten. Und dann müssen die Beteiligten ein Stück weit, ich sage immer, einen Notkoffer des Konfliktmanagements in der Hand haben, womit sie wissen, erste Bürgerpflicht. Jede redet aus hier in diesem Raum. Und dafür stehe ich jetzt erstmal, aber natürlich Empowerment-Arbeit heißt, das wird übergeben an die Gruppe selber dann. Die können inzwischen auch sich selber schon organisieren, ich bin nicht immer da. Wichtig ist ja nur zum Beispiel banale Geschichten. Es wird alles aufgeschrieben, die Tagesordnungspunkte. Häufig diskutieren Gruppen wild durcheinander und keiner weiß, zu welchem Thema war das jetzt eigentlich gleich. Jeder erzählt das, was ihr da gerade einfällt. Ne? Der Ausgangspunkt, brauchen wir neue Fenster und zum Schluss sind die Mülleimer sind immer zu voll und die Räder stehen auch nicht gerade. Schlecht. Wir haben vergeuden wahnsinnig viel Zeit mit sowas. Ich möchte alle ermutigen, von vornherein, nicht bürokratisch, aber von vornherein dafür zu sorgen, das Thema, wie wollen wir hier miteinander kommunizieren, dass wir uns alle hören. Ich verraute euch nämlich eines der größten Geheimnisse dieser Wohnprojekte ist folgendes. Die meisten wollen ja in so ein gemeinschaftliches Projekt, weil sie ein zutiefst menschliches Bedürfnis oder viele zutiefst menschliche Bedürfnisse haben, die gerade im Alter zu kurz kommen. Nämlich das Bedürfnis, gesehen zu werden. Ich bin noch auf der Welt, wenn du mich grüßt. Gehört zu werden. Aha, es gibt Menschen, die hören, was ich sage, die finden das wichtig und die schalten nicht sofort ab. Verstanden zu werden, ein zutiefst menschliches Bedürfnis. Verstanden zu werden, einbezogen zu werden, zu partizipieren, mitzumachen und so weiter. All das ist der Boden, auf dem ein Projekt wachsen kann oder es geht hier in der Wüste die Tomatenzucht, es geht ein. Wenn diese Bedürfnisse zentral verletzt werden und das geht in 0, nichts, werde ich gehört und andere schlagen die Augen zum Himmel und denken hoffentlich ist es bald fertig, dann ist das natürlich jedes Mal eine Kränkung. Und bevor eine Gruppe das sie eben kapiert hat manchmal, sind Kränkungen passiert, man glaubt es nicht. Das weiß ich nun deswegen wiederum, weil ich ja Supervisorin auch gleichzeitig bin. Aber das sagen die, da sagt keine, nehmen wir mal an, wir werden jetzt die Gruppe zum 1., 2., 3. Mal treffen wir uns, wir überlegen ein Projekt. Da meldet sich doch keiner und sagt, Astrid, weißt du, wie du mit mir gesprochen hast? Das ist mir also schwer an die Seele gegangen, können wir vielleicht da irgendwie nochmal anders und so. Sagt ja keine. Die bleiben einfach weg. Die sind weg dann plötzlich. Und das macht diesen ewigen Kreislauf, den wir gerade am Anfang von solchen Projekten haben. Es tun sich Menschen zusammen, aber die sind auch immer wieder weg. Weil genau diese Prozesse sich vollzogen haben, entsolidarisierende Prozesse im Rahmen der Kommunikation untereinander, weil die wenigsten von uns die Kultur der Kommunikation wirklich so erprobt haben, dass sie immer wieder auch im Blick haben, sind wir hier noch in Verbindung miteinander. Ihr wisst es auch bei Paarbeziehungen, ne? Ist das Paar noch im Kontakt miteinander oder reden sie längst aneinander vorbei? Sobald die aneinander vorbeireden, ist jedes Reden im Grunde genommen zwecklos. Es ist nur noch dazu angetan, den Machtkampf anzuheizen und das erlebt ihr in Gruppen genauso wie in Paarbeziehungen. Und deswegen ist es eigentlich gar nicht so schwer, die Grundlagen solcher Kommunikation erstmal zu begreifen, denn sie heißen nichts anderes, als sich klar zu werden, mein Gegenüber möchte genauso gehört, gesehen und so weiter werden wie ich. Und jetzt müssen wir uns Strukturen schaffen, die das erlauben. Und Basisstrukturen sind eben erstmal eine Verständigung darauf, dass wir so und so hier miteinander umgehen wollen, weil wir die Sache im Blick haben und nicht die Konfliktdynamik dauernd am Hacken haben wollen. Denn das nimmt Energien. Es gibt viele, viele Projekte, zahllose Projekte, die sind untergegangen. Und manche, die dann auch reingezogen sind in ein Projekt, die waren nicht am Ort ihrer Träume, sondern plötzlich am Ort ihrer Albträume. Und deswegen möchte ich meine Erfahrungen weitergehen. Wir müssen nicht jedes Mal beim Stande Null beginnen, finde ich jedenfalls. In meinem Alter kann ich mir nicht leisten. 72, die Jahre sind gezählt. Ich möchte nicht jedes Mal von Neuem beginnen. Und die Grundkonflikte sind zum Beispiel Territorialkonflikte, nenne ich sie. Wir haben zwecks Vergemeinschaftung, haben wir Laubengänge. Das müsst ihr euch so vorstellen, da ist ein Laubengang und vier Türen gehen auf diesen Laubengang, den Frau besetzen kann, wie immer sie will. Und dann ist die große Frage, darf meine Nachbarin ihren Wäscheständer so weit stellen, dass ich hier kaum noch aus der Tür herauskomme? Was mache ich, wenn ich meiner Nachbarin vielleicht mal erstmal ganz nonchalant gesagt habe, oh, ich habe das Ding mal eben so ein bisschen beiseite geräumt und er steht wieder da. Ihr ahnt, es ist Eskalation. Dann habe ich ihr gesagt, kannst du nicht mal endlich deinen Scheiß... So, ihr ahnt, das ist kein gemütliches Beisammensein mehr. Und jetzt haben die beiden noch das zweifelhafte Vergnügen, ausgerechnet auf so einem Laubengang zusammenzuleben. Möchtest du aus der Tür kommen und dann ausgerechnet deine größte Gegnerin sehen? Es liegt daran, keiner hat wirklich irgendwie das Repertoire, einen solchen Konflikt sachlich, gütlich zu lösen. Und genau das braucht es. Ich habe lächerlich... Klingt lächerlich, aber es war so. Es war so. Ich versuche den kleinsten gemeinsamen Nenner, eine Brücke füreinander zu finden und das sind unsere Gärten. Gärten sind unpolitisch, Gott sei Dank, noch sind sie unpolitisch. Wir haben beide einen kleinen Garten und darüber kann man reden. Aber ihr werdet unter Umständen mit Menschen zu tun haben, von denen ihr glaubtet, dass es sie gar nicht gibt. Jedenfalls nicht solche Meinungen. Und eines der größten Irrtümer, die viele am Anfang haben, war, ich dachte immer, die ticken genauso wie ich. Pustekuchen. Also das ist auch eine meiner Lebensbilanzen nach 72 Jahren. Ich kann es gar nicht fassen, wie unterschiedlich die Menschen sind. Die sind ja noch viel, viel unterschiedlicher und auch Lesben und auch Frauen, egal was, sie sind sowas von unterschiedlich, dass man sich tunlichst darauf einstellt, erstmal die Unterschiede zu realisieren und nicht voreilig zu glauben, alle ticken genauso. Ob wir dann, wenn wir so unterschiedlich ticken, irgendwann einen Gleichklang herstellen können im Ticken, das, glaube ich, ist nur möglich über kommunikative Brücken, musst du gehen und Mediation. Wir hatten eine Mediatorin auch dann an Land gezogen. Übrigens, auch das ist ein großes Problem, worauf man sich einrichtet. Ich dachte, das gibt's doch gar nicht. Da dachten einige, sie müssten jetzt sozusagen auf die Couch und eine Psychoanalyse machen und man würde ihnen das Innerste nach außen kehren. Ich habe es nicht geglaubt, aber gegen solche Vorurteile musste ich auch erstmal angehen. Das Problem ist nur, als die dann da war, also ich sage immer, unser Haus stand in hellsten Flammen, weil wir ja nicht prophylaktisch gearbeitet haben, sondern hinterhergeeilt sind. Da konnte die im Prinzip nur noch die Balken irgendwie retten. Genauer gesagt, die Protagonistin, eine der Seiten kam überhaupt nicht, war nicht dabei. Das ist, die verweigern sich dann häufig. Plötzlich stellte sich raus, die Hauptprotagonistin, da war nur die eine Hälfte da. Das ist immer ganz schwierig, aber trotzdem, wir haben im Kopf, war jetzt langsam klar, so können wir nicht weitermachen. Das war klar, andernfalls gehen wir uns hier an die Gurgel. Und da hat ein Umdenken stattgefunden. Gepaart mit einem Prozess, von dem ich bis heute nicht weiß, ob er wirklich so gut ist. Es ist wie wenn zwei sich verhakelt haben und jetzt gehen sie erstmal auseinander. Wir sind auseinandergegangen, wir sind in die Distanz gegangen. Also es hat sich eine deutliche Separierung der Kleingruppen, das war natürlich auch ein Prozess, wenn du mit mehreren Menschen oder vielen Menschen zusammenwohnst, du kannst ja nicht gleichermaßen Beziehungen halten, also bilden sich in 0, nichts Kleingruppen. Wenn es schlimm läuft, eben Kleingruppen, wo die Gruppe A vor allen Dingen zusammenhält, weil sie gegen die Gruppe B agieren will. Ne? Die Idee als gemeinsamer Bezugspunkt, die muss immer wieder belebt werden, also das Gemeinschaftliche. Und dort eben wollen sie wohnen. Gemeinschaft ist ihnen da nicht so wichtig. Und das ist etwas, wo ich dann natürlich kämpfe, weil ich sage, ich möchte ja ein gemeinschaftliches Frauenwohnprojekt. Und woran sich Gemeinschaft festmacht. Ich glaube mittlerweile unterm Strich, wenn es gut läuft, Gemeinschaft, die eine unterstützende, das Solidarnetz, das vor allen Dingen krank da niederlegst. Ich habe damals mal verlauten lassen, ich hätte fast einen Joghurtladen aufmachen können, weil alle brachten einen Joghurt. Frauen sind immer noch die klassischen Care, also die Versorgerinnen. Wir sorgen füreinander, aber wir teilen auch die Freuden des Lebens. Also, und das denke ich, das macht dieses Gefühl, geborgen zu sein, zugehörig zu sein. Frau kennt mich. Inzwischen wissen auch alle ein bisschen um meine Macken. Ich habe auch der einen oder anderen gesagt, bremse mich aus. Das können wir alles machen, wenn wir es wohlwollend machen. Ne? Wir können wohlwollend auch ausbremsen. Die meisten sagen, halt doch endlich mal den Mund. Ne? Und dann ist schon die Kränkung da. Also dieses Als mangelloser Miteinander, wo ich das Gefühl habe, ich kann mich zurücknehmen und zurückziehen, ohne gleich aus dem Kontakt zu gehen, den gibt es, sobald ich meine Tür öffne, Cordula, guck doch mal hier, was für schöne Blumen hier sind. Ich bin zum Beispiel die Paketannahmestelle. Also als Rentnerin bin ich morgens zu Hause und alle Postboten sind heilfroh, wenn sie die Pakete bei mir loswerden. Aber stapeln die sich immer und alle Bewohnerinnen sind heilfroh, dass sie nicht erst zum Post gehen müssen. Insofern habe ich mir einige Meriten im Hause erworben, aber natürlich auch Kontaktmöglichkeiten. Also dann ist eben mal eine Mancherie da platziert oder bei mir steht dran Dankeschön. Das ist für mich so das Gefühl, ich bin sinnvoll. Ist doch gut, ist doch schön, wenn jemand sich freut über das, was ich tue. Das sind mir zum Beispiel so diese Einheiten, wo ich denke, die hätte ich, wo ich früher gewohnt habe, nicht gehabt. Da kannte ich am Ende meine Nachbarn gar nicht mehr. Die zogen so schnell ein und aus. Kein Mensch wäre auf die Idee gekommen, mit mir da ins Gespräch zu kommen. Ich brauche das. Ich bin ein geselliges Wesen. Aber jede Frau sollte sich überlegen, passt das wirklich so, ein Wohnprojekt zu mir? Passt das? Es muss passen. Und wir haben auch häufig Frauen, die diese Wohnung feststellen, sie können und wollen gar nicht gemeinschaftlich wohnen. Und das sind dann die, die ausfallen und sich zurückziehen und im Grunde verloren fürs Projekt sind, geschweige denn die Idee des Projektes noch mitstützen. Das sage ich auch immer allen, überprüft es, denn ihr werdet viel mehr einbezogen in Beziehungsdynamiken, als es manchmal euch vielleicht lieb ist. Und jede kann ja leben, wie sie will. Es gibt ja inzwischen auch andere Formen der Vergemeinschaft. Ich spreche ja jetzt im Augenblick nur auch über Hausgemeinschaften. Wir haben in Charlottenberg, da wo die Sappho-Stiftung auch ihr Frauentagungshaus hat, haben wir sozusagen eine Dorfgemeinschaft sozusagen. Da wohnen ungefähr 25 Lesben auf dem Dorf, jede in ihrem eigenen oder ein paar auch zusammen und so weiter. Auch das ist eine Form, gemeinschaftlich zu wohnen. Sage ich nur mal schnell für diejenigen, die jetzt schon irgendwie das Grausen kriegen bei der Vorstellung, was da alles auf sie zukommt. Ne? Nur mal so als Trost, es gibt mehrere Formen inzwischen. Inzwischen haben wir in Berlin Initiativen, die sagen, wir versuchen langsam alle Wohnungen in einem bestimmten Kiez zu kriegen. Also den wichtigen Erfahrungen. Ich sage mal, was nützen mir meine Freundinnen in Genf, Paris, New York, wenn ich hier in meiner Wohnung da niederliege, wie neulich Inge Hall hatte, und hier nicht mehr weiterkomme, dann nutzt es mir gar nichts. Meine allerliebsten Freunde, dann bin ich auf mein Solidarnetz vor Ort angewiesen. Wohlwissend, dass kein sich verpflichtet hat, Astrid ein Solidarnetz zu sein, sondern das kreieren wir, wenn im günstigsten Fall, miteinander. Du kannst niemanden dazu verpflichten, Apostel zu sein, wenn irgendeine krank ist. Aber du kannst einen Boden des wohlwollenden Umgangs miteinander bereiten, wo es selbstverständlich ist, dass ich in so einem Kreis dann auch mehrere Frauen finden, die dann ins Krankenhaus gehen, die dies und das und jenes und Folgendes machen. Wir ziehen nicht ein, um das zu bekommen, aber es ist ein Produkt einer Form von Vergemeinschaftung, auf deren Boden eben diese Art von gegenseitiger Fürsorge unter Lesben, unter Frauen wachsen kann. Es entwickelt sich, weil es tatsächlich so ist, auch wenn es so nicht gesagt wird, dass die meisten Menschen so ein Wagnis eingehen in so etwas, ihren Lebensort. Ne? Ich lebe ja nicht, das ist ja mehr als eine Wohnung. Ne? Ich ziehe ja nicht nur in eine Wohnung, ich ziehe in eine Wohnung, wo andere sind, mit denen ich potenziell in Kontakt treten möchte. Und diese Kontaktbereitschaft sollte da sein. Ich bin inzwischen mehr denn je überzeugt, dass die Gruppe gar nicht früh genug sich darauf verständigen kann, dass es Kontaktbereitschaften geben muss und dass die Verantwortung für Konflikte bei allen liegt und nicht etwa damit geklärt ist, dass ich weiß, wer schuld ist. Und das wissen wir nämlich auch, schuld sind immer die anderen. Diese Fragen, auf die lasse ich mich schon gar nicht mehr ein. Ne? Immer sind die anderen schuld. Nein, die Gruppe hat die Verantwortung dafür, dass sie gut miteinander umgeht. Punkt, Ende der Durchsage. Und niemand anders, sonst wird das Patriarchat schuld. Wenn es nicht gut läuft, noch der Bürgermeister von Berlin, noch sonst wer, sondern ausschließlich die Beteiligten. Und dann sollten sie sich von mir aus auch bei Zeiten professionelle Hilfe, Unterstützung in Anspruch nehmen für die Entwicklung einer solchen Kultur. Wie gesagt, deswegen arbeite ich ja auch prophylaktisch mit der Gruppe. Ich habe es noch nicht bewiesen, ob es klappt. Ne? Aber ich weiß, wenn erstmal der Wurm drin ist, dann ist er wie so ein, ihr kennt, wie die sich auskennen im Holz, wenn da so ein Holzwurm drin ist, man kriegt ihn ums Verrecken ganz schwer raus. Ne? Und das passiert eben auch ganz schnell in solchen Gruppen und deswegen auch im Budget von vornherein die Software. Die gibt es nicht. Das heißt im Vorfeld, also ne, du machst einen Aufruf, es kommen welche, du kennst die alle gar nicht, es kommt, dann kannst du ja praktisch die alle gar nicht sagen, liebe Leute, passt auf, nach den ersten Wellen und dem ersten Missverständnisse sind sie auch immer häufig. Dann kannst du sagen, so, jetzt müssen wir gucken, dass wir eine andere Kommunikation haben. Also ich möchte dich nicht frustrieren, ja, aber ich möchte schon die Realitäten klar benennen, weil ich weiß und ich habe genug Gruppen begleitet, allerdings auch nur im Auseinandergehen, weil die sich vorher schon dermaßen zerfetzt hatten, dass ja kaum noch was möglich war. Ja. Und die Bereitschaft dann auch noch so offen und vorbehaltlos jetzt zu sagen, gut, jetzt üben wir das, die ist dann gar nicht mehr gegeben, weil die sind dann so frustriert, die Leute, ja. Und das möchte ich auch verhindern. Ne? Deswegen ist mir dieses Prophylaktische auch so. Wir bauen jetzt ein Lesbenwohnprojekt auf, weil die wirklich mit Lesben wohnen wollen. Aber ich kann dir sofort bestätigen, das ist nichts Lesbenfrauenspezifisches, was ich hier gerade erzähle. Das passiert überall. Allerdings, wenn Männer dabei sein, könnt ihr schon mal sicher sein, wer da die dominante Fahne trägt. Das sind im Zweifelsfalle die Typen. Garantiert. Meine Frage war ja jetzt für mich persönlich erstmal, wie fühle ich mich jetzt als Lesbe inmitten meiner 50 Frauen, 10 Lesben und ich da eine von denen. Wobei ich dazu sagen muss, ich deklariere mich gewissermaßen als feministische Lesbe. Das Feministische ist da sehr im Vordergrund, weil ich denke, Lesbes sein ist kein Programm. Lesbes sein ist in dieser Gesellschaft allenfalls eine Diskriminierungsform, aber eigentlich kein inhaltliches Programm. Ne? So, Lesben gibt es so und solche und so weiter. Feministisch, das ist mir wichtiger. Ich sage euch eine Szene, die war eine Schlüsselszene für mich. Ich hatte meinen 70. Geburtstag gefeiert. Im großen, hier, ihr seht, dieses Haus hat einen riesengroßen Garten und so weiter. 50 Frauen, insgesamt waren ungefähr 80 oder sowas da. Es war ja 70. Geburtstag. Lauter Frauen, ein paar Kinder und auch ein paar Männer, die Väter der Kinder. Aber in der Minderheit. So weit, so gut. Das Fest war wunderbar. Auch die Hausfrauen, ich nenne sie jetzt mal die Hausfrauen, sind ja Frauen des Hauses, Hausfrauen, ich sage immer bewusst die Hausfrauen, waren auch da oder ganz viele natürlich so. 8 Tage später sitze ich da in meinem Garten bei meinem Morgentee, da kommt Monika auf mich zu. Schon so mit dieser Geste. Also Astrid, ich muss mal mit dir reden. Ich denke schon, um Gottes Willen, was habe ich angestellt? Also es ist mir wirklich unangenehm, peinlich, aber ich muss dir mal was mit dir reden. Ich sage, Monika, habe ich dir irgendwas getan, bin ich auf der Seele herumgetrampelt, sag es mir ganz offen. Nein, nein, nicht du. Aber weißt du, und jetzt mache ich eine Kurzform. Als du neulich gewusst hattest und so viel Lesben hier im Haus war, da habe ich mich unwohl gefühlt. Da habe ich mich irgendwie, ich weiß gar nicht warum und wieso, aber ich habe gedacht, huch, bin ich hier noch am Platze? Ist das noch mein Haus?
Ist er angebaggert worden, oder?
Ich habe als erstes gefragt, ich merke an euren Reaktionen, es gibt viele Möglichkeiten zu reagieren. Einer meiner ersten Gedanken war natürlich auch, ich sage ihr, du genauso jetzt mir, wenn ich in der Hetero-Welt bin, dann bin ich auch immer in der Minderheit und habe das zweifelhafte Vergnügen, mir zu überlegen, ob ich mich jetzt hier oute oder nicht. Ne? Ich wollte aber keinen. Ich fand das eigentlich ein sehr vertrauensvolles Angebot, mit mir über etwas zu sprechen, von dem sie natürlich im Kopf auch wusste und wo sie auch auf meine Nachfrage hin sofort sagte, nein, du hast nichts gemacht, keine Angst. Aber ich habe plötzlich gemerkt, wenn das hier alles Lesben, ich bin in ein Frauenhaus gezogen, aber nicht in ein Lesbenhaus. Ich habe, wie gesagt, absichtlich nicht konfrontativ jetzt diskutiert mit ihr, sondern habe gedacht, lass es erst mal sacken, Astrid. Und gleichzeitig habe ich gedacht, ich kann dich gut verstehen. Ich kann dich bestens verstehen. Mir geht es haarscharf genauso, wenn ich merke, es kommen immer mehr Männer in ein Frauenwohnprojekt. Und das tut es bei uns. Es werden immer mehr Männer, die da plötzlich wohnen, ja, obwohl wir ein Frauenwohnprojekt sind. Ne? Da fühle ich mich genauso fremd im eigenen. Und ich glaube, das, was wir hier im Kleinen erleben, brauchen wir uns nur im Großen anzusehen. Der Flüchtling, der bei uns da den Garten gerade sauber macht, ist kein Problem. Die Masse der Menschen, das sind offenkundig, ich sage das ohne jede Bewertung, sind offenkundig menschliche Reaktionsbereitschaften, wenn sie sich in der Minderheit fühlen. Und die glauben, dass die Mehrheit als Fremdes jetzt sie dominiert. Ich glaube, diese Angst spielt da eine Rolle. Aber was heißt das jetzt für mich als Lesbe? Das ist, finde ich, mal so die Schwierigkeit und nochmal dazu als feministische Lesbe. Ich setze mich natürlich besonders fürs Frauenwohnen ein und engagiere die Diskussion, sagt plötzlich eine zu mir, ja ist doch klar, hast du bei deiner sexuellen Orientierung musst du ja hier auch fürs Frauenwohnen. Orientierung musst du ja hier auch fürs Frauenwohnprojekt sein. Hä? Seit wann diskutiere ich mit meiner Möse oder aus meiner Möse heraus oder irgendwas ist doch... Aber ihr merkt, das... Und das ist so subtil, ich erzähle jetzt die ziemlich manifesten Sachen. Ne? Der Hausfunk hatte mir bereits signalisiert, Hausfunk nenne ich immer, wenn man das so en passant mitkriegt, dass folgendes Phänomen die Gemeinde gehörig beunruhigt hat. Das Sterben einer Frau hat die Sappho-Stiftung eine Wohnung geerbt in diesem Haus. Auch meine Wohnung geht dann an die Sappho-Stiftung. Das ist ja wegen der Frauenwohnstadt, da sollen dann Lesben drin wohnen. Das ist mein Eigentum, über das kann ich ja Gott sei Dank noch nach meinem Tode verfügen. Also geht es an die Stiftung und von dort an eine Lesbe. Offiziell steht bei uns auch, wie ähnlich wie bei allen möglichen, wir Frauen, jedweder Couleur, ob sexuell, ist bei uns herzlich willkommen. Vor Ort sehen die Dinge mal nochmal ganz anders aus. Und sie werden dadurch schwierig, dass auf der offiziellen Ebene würde kein Mensch jemals sagen, sie sei homophob. Und die Monika, von der ich spreche, würde es erst recht nicht sagen. Ist sie auch nicht. Sie arbeitet mit Lesben sogar zusammen. Und trotzdem gibt es das Gefühl, kann ich mich hier noch geborgen fühlen, wenn jetzt die Sappho-Stiftung schon wieder hier und du gibst ja auch deine Wohnung und plötzlich wohnen hier lauter Lesben. Wo bleibe ich hier in diesem Ganzen? Das gibt es, und das sage ich jetzt mal ohne jede Bewertung. Die Frage, wie ich damit umgehe, die kann ich für mich nur persönlich so entscheiden. Ich werde hier keine missionarische Konfrontationsarbeit machen, aber ich bin offen, alle wissen es. Ich muss es mir unter Umständen solche Ausrutscher gefallen lassen. Ich pariere das gegebenenfalls auch mehr oder weniger deutlich. Aber ich habe noch nicht anberaumt einen so fix zum Thema, wie geht ihr eigentlich mit